systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Donnerstag, der 20. Februar 2024. Willkommen zu einer neuen Folge Systemrelevant. Es ist wieder soweit, Ernesto. Einmal im Quartal werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Entscheidungen im europäischen Arbeits- und Sozialrecht, die das HSI in einen umfassenden Report gepresst hat. Weil der ist schon da. Was haben wir denn diesmal alles auf der Genussplatte?
Ja, wir haben ganz viele Entscheidungen, die zeigen, wie relevant das europäische Arbeits- und Sozialrecht ist. Es geht um Zeiterfassung, ob wirklich alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erfassen sind. Es geht um Whistleblowing, es geht um den Spielraum von kollektiven Vereinbarungen und um das Streikrecht und um vieles andere. Also wir sehen wieder, wie wichtig das europäische Recht geworden ist.
Das war Ernesto Klengel, Direktor des Hugo-Sinzheimer-Instituts, das sich mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung beschäftigt. Und heute ebenfalls dabei Daniel Lava. Hallo, grüß dich.
Hallo Marco, schön heute dabei sein zu können.
Du bist Professor für Gesundheits- und Sozialrecht an der Frankfurt University of Applied Sciences und Mitherausgeber des HSI-Reports zum europäischen Arbeits- und Sozialrecht, also dem Report, den wir heute besprechen. Und vorweg an unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, dann könnt ihr uns per E-Mail antickern, systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Einregungen bitte einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Wir steigen ein mit den zwei wichtigsten Themen oder den zwei wichtigsten Urteilen, die dann natürlich unsere Themen sind. Und in unserem ersten Fall geht es um die Gleichstellung von Hausangestellten. Denn, und das war mir völlig neu, die Hausangestellten sind wohl nahezu weltweit schlechter gestellt. Also da habe ich ja schon eine Menge Fragen, wie sowas überhaupt zustande kommt. Und das EuGH hat dann auch gleich so einen Fall verhandelt.
Ja genau, da greife ich wahrscheinlich einfach direkt mal ein. Und zwar, ja, die Hausangestellten, die Rechte werden oft aus dem Blick geraten, wie du auch schon gesagt hattest. Hintergrund jetzt des Urteils, was wir vom EuGH haben, ist ein anderes EuGH-Urteil aus dem Jahr 2019, die sogenannte CCOO-Entscheidung. In der hat nämlich der Gerichtshof festgestellt, dass der Arbeitgeber die tatsächliche Arbeitszeit erfassen muss und auch dokumentieren muss von jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin ganz grundsätzlich. Dieses Urteil, das hatte ja auch große Wellen geschlagen und den Gesetzgeber zum Handeln gezwungen, beziehungsweise, naja, wenn man es genau nimmt, hätte er eigentlich schon längst handeln sollen, aber außer dem Referentenentwurf, der auch schon ein bisschen älter ist, sind wir bekanntlich hier nicht viel weitergekommen. Das wird jedenfalls ein Auftrag für die neue Bundesregierung, aber das ist ein anderes Thema, hatte, glaube ich, auch in anderen Podcast-Ausgaben hier von dir auch schon mal mit eine Rolle gespielt. Aber zurück zu unserem spanischen Fall, den wir haben, Gleichbehandlung von Hausangestellten. Es ging um die Hausangestellte Loredas. In Spanien war es nämlich so gewesen, die waren schneller und hatten als Reaktion auf dieses EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung auch schon entsprechende Gesetze erlassen und darin aber unter anderem eben Haushalte von der Aufzeichnung der Arbeitszeit ausgenommen. Loredas war jetzt Hausangestellte gewesen, in Vollzeit tätig und als sie dann irgendwann gekündigt wurde, hatte sie sich dagegen zur Wehr gesetzt und auch geklagt. Auch Vergütung dann von ihren Überstunden. Die hatte nämlich, so zumindest nach ihren eigenen Angaben, erst 46 Stunden pro Woche gearbeitet, später aber dann sogar 79 Stunden pro Woche. Und das Ganze für einen Bruttolohn von so rund 2.400 Euro im Monat, also nicht allzu üppig. Mit ihrer Klage hatte sie dann aber erst keinen Erfolg gehabt vor den spanischen Gerichten, einfach aus dem Grund, dass sie diese hohen Arbeitszeiten, die sie geltend macht, einfach nicht nachweisen konnte, weil es halt eben keine Aufzeichnung darüber gab. Und das Berufungsgericht war der Ansicht, dass diese spanische Regelung, wonach die Hausangestellten von der Aufzeichnungspflicht ausgenommen sind, möglicherweise gegen unser EU-Recht verstößt und hatte deswegen dann auch dem EuGH diesen Fall dann vorgelegt und ihm ein paar Fragen zur Beantwortung mit vorgelegt. Der EuGH hatte dann festgestellt, dass diese Ausnahme im spanischen Recht offensichtlich, also wirklich offensichtlich, gegen die Arbeitszeitrichtlinie verstößt, wie er sie dann auch dann schon in seinem älteren Verfahren zur Arbeitszeiterfassung dann mit interpretiert hat. Der Gesetzgeber hat zwar, so der EuGH, dann auch einen gewissen Spielraum aufgrund der Besonderheit des jeweiligen Tätigkeitsbereichs oder auch von der Größe des Arbeitgebers ausgehend, mal auch Ausnahmen zu machen von dieser Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Aber, und das auch wesentlich von der Aussage her, die grundsätzlichen Schutzvorgaben dürfen dabei nicht irgendwie komplett leerlaufen. Das heißt, zumindest diese wöchentliche Höchstarbeitszeit, die wir auch haben, die muss dabei auch eingehalten werden. Und das ist jedenfalls bei 79 Stunden pro Woche, wenn das wirklich der Fall war, definitiv nicht gewesen. Außerdem weist der Gerichtshof dann auch darauf hin, dass diese Ausnahme von Hausangestellten daneben auch noch eine verbotene Geschlechterdiskriminierung sein kann. Warum das? Hausangestellte, nicht nur in Spanien, wahrscheinlich sogar weltweit, zumindest auch in Deutschland, sind eben zu einem großen Teil weiblich. In Spanien, das hatte auch mal früher schon mal der EuGH festgestellt, ist die Rede, dass sogar 95% der Hausangestellten weiblich sind. Und wenn es eben keinen objektiven Grund dafür gibt, dass diese bei der Arbeitszeiterfassung ausgenommen werden, dann kann das eben eine mittelbare Diskriminierung auch von Frauen darstellen, die auch nach EU-Recht, nach der Gleichbehandlungsrichtlinie verboten ist. Letztlich ist es aber so, wie auch so oft, überlässt es der EuGH dann auch dem spanischen Gericht zu beurteilen, ob das hier dann ganz konkret mit der Fall ist. Aber von den Grundaussagen her schon mal sehr relevant, diese Entscheidung. Und hat auch Konsequenzen auch für die nationale Debatte über unser Arbeitsschutzgesetz. Das Bundesarbeitsgericht hatte nämlich im Jahr 2021 im Anschluss an diese ursprüngliche CCOO-Entscheidung des EuGH zur Arbeitszeiterfassung dann geurteilt, dass auch das deutsche Arbeitszeitrecht auch für Hausangestellte gilt. Problem dabei ist aber, dass die allgemeine Pflicht zur Zeiterfassung eben noch nicht gesetzlich geregelt ist, wie wir wissen, sondern eben von der Rechtsprechung bisher aus dem Arbeitsschutzgesetz abgeleitet wird. Und das gilt eben gerade nicht für die Arbeit in Privathaushalten. Darauf hatte auch in unserem Report die Professorin Eva Kocher im Zusammenhang auch nochmal mit hingewiesen. Das ist ein Problem und wie es auch von unionsrechtlich eigentlich von der Seite her ja nicht haltbar ist für die Zukunft. Genau genommen haben wir aber auch noch ein viel größeres Problem, was die Hausangestellten angeht, denn in Privathaushalten wird, das ist auch bekannt, oft eben schwarz gearbeitet, beziehungsweise formal auf selbstständigen Basis. Und dass hierbei mal auch, ja, ich sag mal, die ein oder anderen Scheinselbstständigen dabei sind, die eigentlich in Wirklichkeit Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind, mit auch damit allen verbundenen Schutzrechten, die man eben so hat, ist ja auch hinlänglich bekannt. Und dass es auch nicht nur Haushalts- und Reinigungshilfen, sondern auch den Pflegebereich mit betrifft, ebenfalls, ja, nichts Neues. Also ein großes Problem, was wir hier generell haben, was die Rechte von Hausangestellten mit angeht.
Ich finde auch, also das Urteil ändert natürlich jetzt an dem Status der Hausangestellten jetzt erstmal, an dem generellen Problem erstmal nichts, aber natürlich zeigt eben nochmal auf, es sind natürlich eben dann Arbeitnehmer und wenn es Arbeitnehmer sind, dann gilt eben auch das generelle Arbeitsrecht und eben auch eben zum Beispiel eben die Pflicht zur Zeiterfassung. Ja. Und da haben wir jetzt aktuell in Deutschland auch auf einer anderen Ebene nochmal eine Entwicklung, dass die Gerichte nämlich zunehmend dann auch Mindestlohnklagen von Hausangestellten auch akzeptieren. Ja, auch da muss man natürlich erstmal zeigen, dass es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Und dann gelten natürlich eben auch weitere Vorschriften des Arbeitsrechts, zum Beispiel eben das Mindestlohngesetz. Und hier wird natürlich dann die Zeiterfassung dann viel helfen, um eben die Zeiten auch nachweisen zu können. Wir haben hier allerdings ein Defizit noch in der Rechtsprechung. Auch anders als in Spanien, wo ja das für entscheidungserheblich diese Frage der Arbeitszeiterfassung für die Entgeltklage auch angesehen wurde von dem vorliegenden Gericht in dem Fall, ist das in Deutschland vom Bundesarbeitsgericht noch nicht so gesehen worden. Da sagt man, ja, irgendwie eine Pflicht zur Zeiterfassung besteht, das hat ja das BRG so gesehen, aber eben nur eben auf diesem öffentlich-rechtlichen Grundpfeiler eben, dass man eben Arbeitsschutz sozusagen gewährleistet, nicht aber für die Vergütungsklagen. Das ist sozusagen ein anderer Senat im Bundesarbeitsgericht, der das entscheidet und der hat dann gesagt, für die Vergütung, also wenn man jetzt es unterlässt, die Zeiterfassung vorzunehmen, dann soll das kein Indiz irgendwie sein dafür, dass die Überstunden gemacht wurden. Ja, insofern haben dann Arbeitgeber eigentlich einen Vorteil, wenn sie das unterlassen, die Arbeitszeiterfassung ordnungsgemäß auch durchzuführen.
Wichtig, was du gesagt hast, dass auch gerade im Bereich Pflege und Mindestlohn das Ganze auch eine große Rolle spielt. Also wir hatten erst 2022 nochmal vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg dazu auch eine Entscheidung gehabt für die 24-Stunden-Pflege. Da gab es eine bulgarische Pflegekraft, die hatte dann aber im Einzelfall auch nachweisen können, da ging es dann mal mit der Arbeitszeit, das entsprechend nachweisen zu können, konnte belegen, dass sie wirklich 24/7 entsprechend hier in der Pflege zu Hause mit tätig ist. Und ihr wurde dann auch tatsächlich für 24 Stunden am Tag dann auch der Mindestlohn zugesprochen und nicht nur für die 30 Stunden, die sie formal laut Arbeitsvertrag in der Woche arbeiten würde.
Da kommt schon einiges zusammen, ne?
Da kommt einiges zusammen.
Mit den 24 Stunden, genau, ja. Eben nur der Mindestlohn, aber eben doch dann eine erhebliche Stundenzahl, was da dann relevant ist, was ja eigentlich nur gerecht ist, finde ich, ne? Wenn man den ganzen Tag dann eben zur Verfügung steht.
Dann kommen wir mal zu unserem zweiten wichtigen Fall. Ich muss ja sagen, in meiner Zeit in Russland bin ich besonders beim dagestanischen Essen hängen geblieben und habe das sehr schätzen gelernt und habe seitdem auch immer wieder so einen Blick auf diese Region geworfen. Und ich würde mal sagen, niemand hat es da leicht. Und deswegen fand ich es sehr interessant, dass wir jetzt hier einen Fall haben, wo ein Polizist aus Dagestan, / Russland, vor dem EGMR geklagt hat. Und zwar war es einer der wenigen, die sich dort wohl gegen Korruption ausgesprochen haben. Das wohl auch öffentlich. Und die Folge war, dass er dann, naja, entlassen wurde. Hat es dann irgendwie geschafft, bis vor dem EGMR zu ziehen, was ja auch schon bewundernswert ist. Aber was genau sind denn da die Hintergründe?
Ja, wirklich bewundernswert, dass er da so weit gekommen ist, weil jetzt reden wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück und schauen uns das nochmal an. Also es geht ja jetzt in unserer zweiten Entscheidung nicht um den EuGH, wie wir das jetzt gerade zu der Zeiterfassung von Hausangestellten gesehen haben, sondern es geht jetzt zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da haben wir ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was da der Unterschied ist. Der gilt ja sozusagen von der Reichweite her für noch eine viel größere Zahl von Ländern. Vom Schutz ist er dann eben ein bisschen eingeschränkt, weil er sich eben auf die Europäische Menschenrechtskonvention sagen beschränkt. Ja, und da gibt es aber eben im Arbeitsrecht auch ein paar Regelungen, die da relevant sind. Und das nächste ist, was sagen besonders ist, ist, dass im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine Russland jetzt nicht mehr Mitglied des Europarats ist, woran dann die Bindung eben auch an die Europäische Menschenrechtskonvention hängt. Aber die Altfälle werden weiterhin behandelt. Also wenn der Sachverhalt sagen in der Zeit spielt, wo Russland noch Mitglied war, dann wird das noch vom EGMR behandelt. Die Frage ist natürlich, wird sich Russland dran halten? Das, ich glaube, die Frage kann sich jeder für sich beantworten. Trotzdem ist es gut, dass diese Entscheidungen weiterhin behandelt werden und die Verfahren abgeschlossen werden, wenn es auch dann möglicherweise auch eher eine symbolische Funktion hat. Aber jetzt zu dem konkreten Fall. Hier geht es um den Sachkomplex des Whistleblowing. Also die Frage, dürfen Beschäftigte Missstände, von denen sie an ihrem Arbeitsplatz erfahren, dürfen sie die auch öffentlich machen oder zumindest eben an die zuständigen Behörden auch weiterleiten und die informieren, um sie zum Einschreiten zu bewegen. Da gibt es eine sehr starke Rolle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der die Rechtsprechung oder der die Rechtslage in Deutschland deutlich verbessert hat. Das hat zu tun gehabt mit einer Entscheidung, dem sogenannten Heinisch-Fall, wo also eine Arbeitnehmerin, die in der Pflege auch tätig war, dann an die Öffentlichkeit gegangen ist und dann die massiven Missstände in ihrer Arbeitswelt kenntlich gemacht hat. Also da ging es wirklich um gesundheitsgefährdende Pflegezustände. Man kann sich das vielleicht vorstellen, ja. Sie hat dann eine arbeitsrechtliche Sanktion erlebt, wurde gekündigt, weil sie das eben öffentlich gemacht hat. Und das wurde bestätigt durch alle deutschen Gerichte, dass das in Ordnung ist. Die hätte da nicht in die Öffentlichkeit gehen dürfen und hat dann aber gegen diese Rechtsprechung Beschwerde eingelegt bei dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und hat da zum ersten Mal Recht bekommen. Und seitdem ist diese restriktive deutsche Rechtslage ins Wanken gekommen. Ja, und dann ging es ein bisschen weiter. Wir haben natürlich jetzt noch eine Whistleblowing-Richtlinie der EU. Insofern haben wir hier eine bessere Rechtslage jetzt aktuell in Deutschland. Vielleicht immer noch nicht perfekt, aber immerhin besser. In Russland, kann man sich vorstellen, hat es so eine Rechtsentwicklung bisher nicht gegeben. Und genau vor dem Hintergrund spielt dieser Fall. Und zwar hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da zwei Fälle zusammengeführt. Es ging einmal um den von dir angesprochenen Polizeioberst in der Polizei von Dagestan, was ja eine Region in Russland ist. Und er hat es, wenn man das kurz zusammenfassen will, er ist entlassen worden, nachdem er sich Medien gegenüber zu Korruptionsvorwürfen in der Polizei geäußert hat. Und es gibt ja recht rabiate Operationen zur Terrorismusbekämpfung und auch dazu hatte er sich geäußert. Und dann gab es eben noch einen zweiten Fall, den Gostev. Der war Beschäftigter bei der Metro, also eine ganz andere Ecke, der Metro von Moskau. Er war dort auch Gewerkschaftsvorsitzender und hat dann aufgrund von mehreren technischen Zwischenfällen und Betriebsstörungen im U-Bahn-System von Moskau, hat er dann Demonstrationen und Einzelstreiks organisiert, um darauf hinzuweisen, dass es eben in der Infrastruktur gravierende Sicherheitsmängel gibt in Russland und hat da entsprechend auch in seiner Funktion auch als Gewerkschaftsvorsitzender Interviews gegeben im Internet. Und recht sachlich hat er so irgendwie Sicherheitsmängel dargestellt. Er ist aber eben auch entlassen worden. Beide haben Recht bekommen vom EGMR, also eine erfreuliche Entscheidung, die die Meinungsfreiheit der Beschäftigten stärkt. EGMR sagt da, man muss sagen, auch da natürlich die Meinungsfreiheit auch in Abwägung bringen mit anderen Umständen, die jetzt eben den Arbeitgeber natürlich auch berechtigen, sozusagen eine gewisse Geheimhaltung auch zu wahren und auch den Ruf in der Öffentlichkeit zu wahren. Interessant hier war nochmal, dass der EGMR bei dem Gostel-Verfahren, also bei dem Gewerkschaftsvorsitzenden, da auch noch mit sehr stark gemacht hat, auch die Vereinigungsfreiheit, also dass man eben auch als Gewerkschafter nochmal besondere Rechte hat, wenn man Missstände auch nach außen trägt eben und wenn man auch da entsprechend Versammlungen da auch organisiert. Und ja, insgesamt würde ich sagen, stärkt es die Transparenz im Arbeitsverhältnis und wirkt dem entgegen, sagen, das Arbeitsverhältnis zu sehr als so ein geschlossenes Verhältnis, was Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber extrem betont, um da ein bisschen von wegzukommen. Ja, insofern ist das die Entscheidung aus meiner Sicht sehr zu begrüßen.
Als kleiner Hinweis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja inzwischen auch in Deutschland das Hinweisgeberschutzgesetz. Also wenn es um Whistleblowing in Deutschland geht, gibt es hier besondere Schutzmaßnahmen und die sind auch für kleinere Unternehmen inzwischen seit Ende 2023 in Kraft. Das Ganze war so eine Umsetzung von EU-Recht gewesen. Also auch hier in Deutschland haben wir entsprechende Regularien inzwischen, die es gibt, die aber noch ja, weithin noch nicht bekannt genug sind.
Dann kommen wir mal zu unseren Fundstücken. Das sind immer so die kleineren Fälle, in Anführungszeichen, die natürlich für Individuen auch sehr bedeutend sein können und natürlich auch in der Gesamtentwicklung der Rechtslage auch immer sehr relevant sind. In Bayern gibt es ein Familiengeld. Das darf man immer nicht verwechseln mit anderen Geldern, die es so vom Staat gibt, sondern das ist so ein bayerisches Ding. Und das kann dann je nach Wohnort, also in Nicht-Bayern, niedriger ausfallen. Und das hat der Europäischen Kommission wiederum gar nicht so gefallen. Und die hat geklagt. Was ist denn da passiert?
Ja, genau. Also tatsächlich wird gerade Deutschland von der EU-Kommission vor dem EuGH verklagt wegen diesem bayerischen Familiengeld, was es eben nur in Bayern gibt. Du hattest ja schon gesagt gehabt, ist nicht zu verwechseln jetzt mit anderen Familienleistungen, die es so gibt. Also es ist nicht das Elterngeld, es ist nicht das Kindergeld, was wir deutschlandweit haben, sondern eben so eine Sonderleistung, die es in Bayern gibt. Und zwar nur mal als Hintergrund dazu, in Bayern werden momentan 250 Euro monatlich für ein- und zweijährige Kinder gezahlt. Beziehungsweise ab dem dritten Kind bekommt man dann 300 Euro. Und zwar unabhängig vom Einkommen oder auch wie das Kind jetzt betreut wird, ob zu Hause oder in der Kita oder anderweitig. Bei Staatsangehörigen aus anderen Mitgliedstaaten der EU ist es so, dass wenn ihre Kinder in einem anderen EU-Staat leben, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind als in Bayern, dann bekommen sie auch weniger von diesem Familiengeld. Also nicht die 250 Euro, sondern irgendwie dann vielleicht 100 Euro oder 120 Euro, je nachdem, wo man halt eben gerade so wohnt. Und die EU-Kommission sagt jetzt, dieses bayerische Familiengeld, das ist eine Familienleistung, klingt ja auch erstmal so, im Sinne vom koordinierenden EU-Sozialrecht, was wir haben. Und deswegen, weil das eben der Grundsatz im EU-koordinierenden Sozialrecht so ist, müssen alle gleich behandelt werden. Und zwar egal, wo die Kinder wohnen, ob das nun jetzt im jeweiligen Mitgliedstaat ist oder halt in einem anderen Mitgliedstaat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der EuGH diesen Argumenten der Kommission folgt, ist sogar sehr groß. Er hatte nämlich schon mal in einem anderen Fall aus Österreich 2022 entschieden, dass eine Familienleistung eben nicht davon abhängig gemacht werden darf, wie die Kaufkraft am jeweiligen Wohnort ist. Und auch das damalige Argument von der Regierung aus Österreich, dass eben die Leistung dort wertmäßig dann unterm Strich derjenigen von Kindern in Österreich entsprechen soll, wenn man es halt eben ein bisschen an die Kaufkraft entsprechend ankuppelt, das hatte schon damals die EU-Richterinnen und Richter eben nicht überzeugt. Und ähnlich liegt es hier auch, von daher spricht schon relativ viel dafür, dass auch hier dieses bayerische Familiengeld hier gegen EU-Recht verstößen könnte. Übrigens, das Familiengeld in Bayern, das gibt es gar nicht mehr so lange, denn das gibt es nur noch für Kinder, die vor 2025 geboren wurden. Für alle danach gibt es dann stattdessen zum ersten Geburtstag ein Kinderstartgeld in Höhe von 3.000 Euro. Ist doch auch mal ein schönes Geburtstagsgeschenk. Wobei man beachten muss, dass dann für die Eltern das im Ergebnis deutlich weniger Leistungen sind, als sie vorher monatlich bekommen haben. Ungefähr die Hälfte weniger, wenn man das mal so auf die Zeit hochrechnet. Aber von daher wird es zumindest, was Familiengeld angeht, in Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Aber aktuell jedenfalls interessantes Verfahren, wegen hier Deutschland mal konkret wegen dem Familiengeld in Bayern hier verklagt wird vor dem EuGH.
Es ist ja irgendwie auch lustig, dass da quasi ein Urteil über etwas gefällt wird, was es ja im Grunde schon wieder gar nicht mehr gibt.
Ja, das stimmt. Das haben wir aber gar nicht mal immer so selten. Gerade wenn es dann mal zu entsprechenden Gerichtsverfahren dann kommt, und die ziehen sich ja auch manchmal über ein paar Jährchen hin, dann geht auch der Gesetzgeber schon mal ran und meint irgendwie so, ja, mal für den Fall, dass es irgendwie doch alles gekippt werden sollte, was wir hier entsprechend haben, wir machen schon mal was Neues. Also das kommt schon durchaus auch mal in den Mitgliedstaaten vor.
Ja, und das könnte ja auch dann entsprechend noch aus den Altfällen auch noch zur Nachzahlung kommen, ne? Also das
definitiv auch, wenn man entsprechend
wenn die Verjährung noch nicht vorbei ist, dann ist es durchaus denkbar. Ne? Und insofern ist es schon noch relevant, dann auch, wie der EuGH da entscheiden wird, denke ich.
So, und Ernesto, in Finnland wurde gestreikt mit einer wirklich spannenden Maßnahme, wie ich finde. Man hat einfach keine Überstunden mehr geleistet. Was ist denn da passiert?
Ja, wir haben gleich einige Entscheidungen jetzt vom EGMR, auch zum Streikrecht. Du spielst auf ein Verfahren an, da ging es um eine nicht so übliche Streikform. Man kennt das so ein bisschen aus Büchern, der Bummelstreik, ja, wo die Gewerkschaft dazu aufruft, im Prinzip Arbeit nach oder Dienst nach Vorschrift zu machen und zum Beispiel eben keine Überstunden einfach zu machen. Und das führt dann interessanterweise dazu, dass in einigen Bereichen dann die Arbeit oder die Tätigkeit des Arbeitgebers zusammenbricht, weil es einfach so darauf ausgelegt ist, dass man da entsprechend sich über das eigentlich Geschuldete auch einbringt. Der Bummelstreik, den kann man ja, also zumindest einen Streik in der Dienst nach Vorschrift kann man schlecht verbieten, ne? Das ist ja der Witz daran, ne? In dem vorliegenden Verfahren war es dann aber auch noch so, dass die Gewerkschaft einen sogenannten Teilstreik auch ausgerufen hat, dass nämlich die Beschäftigten aufgerufen wurden, es zu unterlassen, Leiharbeitnehmer einzuarbeiten. Das heißt, die Beschäftigten sollten halt ihrem Dienst entsprechend nach Vorschrift nachgehen, aber bestimmte Tätigkeiten, eben die Einarbeitung, insoweit sollten sie dann streiken dürfen. Die Gerichte in Finnland haben dann aber gesagt, so geht das nicht. Also so ein Teilstreik ist nicht zulässig, sondern man kann nur ganz oder gar nicht streiken. Ja, und dagegen haben die Betroffenen dann Beschwerde beim EGMR eingelegt und meinten, das ist erfasst von der Freiheit der Gewerkschaften, auch die Form des Streiks auch frei zu wählen. Und der EGMR hat dann hier betont, dass das Streikrecht an sich eben ein hohes Gut ist. Aber er hat gesagt, naja, wie das jetzt konkret ausgestaltet wird, da gibt die Europäische Menschenrechtskonvention nicht viel her. Das heißt, die Konventionsstaaten können schon entscheiden, dass die bestimmte Form des Streiks, die jetzt vielleicht eben nicht so diesen Kernerzwingungsstreik auch betreffen, das auch auszugestalten und bestimmte Formen vielleicht auch auszuschließen. Ja? Also hier war das jetzt keine Entscheidung, die jetzt, würde ich sagen, das Streikrecht wirklich hochgehalten hat und gestärkt hat. Aber das Verfahren zeigt, finde ich, trotzdem einfach, was noch für weitere Möglichkeiten oder welche Kreativität eigentlich möglich ist, wenn wir auch an Arbeitskampfformen dann eben auch denken.
Ja, man kann ja auch einfach langsamer arbeiten, ne?
Auch das,
genau. Muss einem dann erstmal einer nachweisen.
Ja.
Ja, da kann man von Polizisten in den USA noch sehr viel lernen. Aber eine Konstante hier in unserer Sendung scheint zu werden, Corona-Nacharbeitung, habe ich so den Eindruck, also die rechtliche Corona-Nacharbeitung. Wir haben auch diesmal wieder einen Fall dabei in Spanien, am Beispiel des Demonstrationsrechts während der Notmaßnahmen. Da ging es dann pikanterweise um eine Demonstration zum 1. Mai.
Genau, richtig. Und zwar wollte da eine spanische Gewerkschaft eben am 1. Mai 2020, also Internationaler Tag der Arbeit, eine Kundgebung in einer größeren Stadt durchführen. Und wir erinnern uns, 2020, das war eben die Hochphase der Corona-Pandemie, weshalb dann auch die spanische Regierung schon im Vorfeld nationalen Notstand ausgerufen hatte. Und demzufolge hatten dann auch die spanischen Behörden die Kundgebung wegen der bestehenden Infektionsgefahr dann auch verboten gehabt. Die Gewerkschaft hatte dagegen geklagt, hatte aber keinen Erfolg. Und der Fall ging dann immer weiter, bis er letztendlich ganz oben dann beim EGMR dann auch angekommen ist. Und dieser hat zunächst darauf hingewiesen, echt mal recht wenig überraschend, dass eben das Verbot von der Kundgebung der Gewerkschaftlichen einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit darstellt, Artikel 11 Europäische Menschenrechtskonvention. Aber dieses Verbot war eben hier gerechtfertigt. Und der EGMR hatte gesagt, ja, die Staaten, die haben eben einen weiten Ermessensspielraum, wenn es um die Frage geht, ob eine Versammlung wegen Gesundheitsgefahren eingeschränkt oder sogar ganz verboten wird. Und zum Schutz von der öffentlichen Gesundheit darf eben auch oder durfte auch während der Corona-Pandemie eben auch eine Demonstration oder Kundgebung verboten werden, ohne dass das gegen die EMRK verstößt. Unser Bundesverfassungsgericht hatte im April, war das schon gewesen, 2020 entschieden, dass Demonstrationen während Corona nicht generell ganz grundsätzlich verboten werden dürfen, sondern man immer noch mal auf einen Einzelfall mitschauen muss. Wobei es erst vor wenigen Tagen, ein, zwei Wochen, eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht Berlin gab, dass zumindest was Verbote in Berlin betroffen hatte, die Auflösung, Verbot von Versammlungen während der Corona-Pandemie im August 2020 für rechtmäßig angesehen hat. Also wie du schon gesagt hast, Marco, etwas, was uns auch hier noch immer wieder die Nachwehen von Corona entsprechend mit beschäftigt und auch die Gerichte mit beschäftigt.
Dann ist auch der Datenschutz wieder ein Thema, Ernesto. Da hatten wir ja in den letzten Folgen auch immer wieder mal was. Also Datenschutz, klar, ich glaube, da gibt es auch immer viel zu streiten. Und da hat sich das EuGH mit dem Beschäftigtendatenschutz befasst.
Genau, die DSGVO ist ja jetzt schon ein bisschen in Kraft, ein paar Jährchen, aber sie wird jetzt immer weiter runtergebrochen auf das Arbeitsrecht auch und auf die Arbeitswelt. Wir erleben ja jetzt aktuell, und in vielen Betrieben ist es so, dass Vereinbarungen zur IT abgeschlossen werden, ja, einfach um den Einsatz auch von technischen Systemen am Arbeitsplatz eben auf eine sichere Rechtsgrundlage zu stellen. Und viele Betriebsräte sind jetzt damit befasst und Personalräte genauso, wie ich auch erfahren habe, und arbeiten sich tief in so technische Sachen ein. Und dann wird mit großem Sachverstand und mit langen Verhandlungen werden dann entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen. Und eine solche Vereinbarung war jetzt Gegenstand von einem Gerichtsverfahren in Deutschland. Das macht das natürlich nochmal für uns auch interessant. Da ging es darum, dass ein Arbeitnehmer sich dagegen gewehrt hat, dass eine Zwischenvereinbarung abgeschlossen wurde. Ja, da ging es darum, Workday, dieses Personalinformationssystem, was auch einige kennen, sollte eingesetzt werden. Die Betriebsparteien waren in Verhandlungen und während dieser Verhandlungen war so eine Zwischenvereinbarung getroffen worden, was gilt sozusagen, damit es schon mal eingesetzt werden kann. Und gegen diese Vereinbarung hatte sich der Kläger gewehrt und meinte, die würde nicht der Datenschutzgrundverordnung entsprechend und man hätte da jetzt nicht seine Daten auch verarbeiten dürfen oder eingeben dürfen in dieses Workday. Und da ging es wohl auch darum, dass der Arbeitgeber Dinge gemacht hat, über diese vorübergehende Vereinbarung auch hinausgingen. Es ging aber auch um die Betriebsvereinbarung selbst. Das ging eben durch die deutschen Gerichte und das Bundesarbeitsgericht hat dem Europäischen Gerichtshof dann die Frage vorgelegt, wie denn die Datenschutzgrundverordnung im Fall von solchen Betriebsvereinbarungen auszulegen ist. Also muss man diese Betriebsvereinbarungen 1:1 an der Datenschutzgrundverordnung messen oder haben die Betriebsparteien da so ein bisschen den Spielraum, um auch eigene Wertungen treffen zu können, was ja manchmal auch ganz sinnvoll ist und was auch in der Datenschutzgrundverordnung im Übrigen auch ein Stück weit angelegt ist, weil da drin steht, dass die Betriebsparteien eben spezifischere Vorschriften treffen können und es muss ein bisschen die Frage ist, was heißt denn das jetzt, dieses spezifischer? Und der EuGH hat erstmal, jetzt muss man sagen, sehr klar gesagt, auch auf so eine spezifischere betriebliche Vereinbarung muss man 1:1 die Datenschutzgrundverordnung anwenden und die Vorgaben dann eben zum Tragen bringen. Also nochmal betont sozusagen die Bedeutung auch des Unionsrechts und eben insbesondere eben dann des Datenschutzrechts. Also das wird uns auch weiterhin beschäftigen.
Dann kommen wir mal nach Spanien. Auch ein sehr interessanter Fall, wie ich fand. In Spanien hat sich jemand auf eine Polizeistelle beworben, obwohl er die Höchstaltersgrenze überschritten hatte, die dafür vorgesehen war. Da durfte aber lustigerweise trotzdem an dem Auswahlverfahren teilnehmen, bestand erfolgreich alle Eignungstests und wurde abgelehnt. Dann später setzte man das Höchstalter für die Stelle irgendwie um 3 Jahre hoch, also von 35 auf 38 Jahre. Und dann bekam er auch eine Stelle, allerdings eine andere Stelle als die, auf die er sich beworben hatte damals. Und das bedeutete dann irgendwie im Grunde weniger Lohn, was natürlich sehr unerfreulich ist. Und dann fühlte er sich benachteiligt und wollte das richterlich prüfen lassen oder hat es ja dann auch getan. Er zog vor mehrere Gerichte, jedenfalls er endete dann beim EGMR. Und wie sieht's da aus?
Und der EGMR hatte dann dazu gesagt, dass der Mann zwar an sich wegen seinem Alter benachteiligt wurde, wegen es ja diese Altersgrenze von 35 Jahren gab, wo er dann zumindest erstmal mal drüber gewesen ist, dass es aber tatsächlich gerechtfertigt gewesen ist. Und der EGMR hat gesagt, auch wenn man beim Eignungstest in bester körperlicher Verfassung gewesen ist, muss der Staat bei Polizeibeamtinnen und Beamten trotzdem sicherstellen dürfen, dass sie eben diese körperlichen Fähigkeiten für eine lange Zeit erhalten bleiben und entsprechend haben. Deswegen im Ergebnis hat er keinen Schadensersatz bekommen für die Zeit zwischendrin, bis er dann irgendwann mal eingestellt wurde. Ähnlich urteilte übrigens auch schon der EuGH in verschiedenen Fällen, wo er gesagt hat, Höchstalter für Eintritt in den Polizeidienst, das ist okay, wenn es eben um das ordnungsgemäße Funktionieren der Polizeidienste geht. Und vielleicht kennen es auch einige, wir haben auch in Deutschland verschiedene Altersgrenzen bei der Polizei, die nach Bundesland ganz, ganz unterschiedlich aussehen können. Und diese Altersgrenzen dürften damit nach diesem Urteil, was wir hier vom EGMR haben, auch nicht gegen die EMRK, die Europäische Menschenrechtskonvention, entsprechend verstoßen.
Dann haben wir am Ende immer unsere letzte Rubrik, ein paar Entwicklungen, die ihr so seht, die interessant sind.
Ja, wir haben nochmal ein Thema mitgebracht. Eins, was noch gar nicht jetzt in dem letzten Report, um den es heute eigentlich geht, mit enthalten ist, weil es eben so brandaktuell ist, dass es erst dann in der nächsten Ausgabe quasi mit erscheinen wird. Es war aber doch so wichtig, dass wir gesagt haben, das muss jetzt heute hier irgendwie unbedingt nochmal zumindest mit zur Sprache kommen. Und zwar geht es um die Mindestlohnrichtlinie. Die Mindestlohnrichtlinie in der EU, die wurde im Herbst 2022 erlassen und hat eben das Ziel, in der gesamten EU angemessene Mindestlöhne durchzusetzen. Und dafür sieht sie auch eine Stärkung der Tarifbindung vor und verschiedene andere Regelungen, nämlich auch für Länder, die schon gesetzlichen Mindestlohn haben, wie Deutschland. Unter anderem, dass hier auch Mindestkriterien festgelegt werden in der Richtlinie, wie sich dieser Mindestlohn ja bemessen soll, wie seine Höhe festzulegen ist. Mitte November ist jetzt letzten Jahres, das haben wir noch soweit im Report, die Umsetzungsfrist von dieser Richtlinie auch abgelaufen. Die Bundesregierung hat gesagt, wir müssen hier eigentlich in Deutschland da gar nicht wirklich was ändern an unserem Mindestlohngesetz. Das passt schon alles so mit dem EU-Recht überein, wobei das juristisch aber nicht unumstritten ist. Da gibt es übrigens auch einen WSI-Kommentar von Thorsten Schulte dazu, wenn ich diesen Werbeblock hier mal kurz einschieben darf. Aktuell ist es aber so, und das eben das, worum es gerade geht, ist es so, dass die gesamte Mindestlohnrichtlinie eigentlich auf der Kippe steht. Und zwar hatte 2023 Dänemark gegen diese EU-Vorgaben geklagt und auch später hat sich auch Schweden noch dieser Klage mit angeschlossen. Und die Länder sagen, die EU hat mit dieser Richtlinie, mit der Mindestlohnrichtlinie, ihre Kompetenzen überschritten, da sie eben nach den EU-Verträgen nichts zum Thema Arbeitsentgelte regeln darf. Und der Generalanwalt am EuGH, Emilio, hat nun vor etwa 2 Wochen seine Schlussanträge zu einem Verfahren vorgelegt und darin hat er sich dann auch der Argumentation Dänemarks angeschlossen und plädiert dafür, dass unsere Mindestlohnrichtlinie eben vollständig annulliert werden soll, weil sie gegen EU-Recht verstößt. Jetzt ist es so, dass diese Schlussanträge von Generalanwälten, es ist nichts Unübliches, sogar in den meisten Fällen so, dass es dazu dann Schlussanträge gibt. Das ist erst einmal rechtlich nichts Verbindliches. Das sind Rechtsgutachten. Die EuGH-Richterinnen und Richter können durchaus auch ganz anders entscheiden. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass der EuGH doch sehr oft auch diesen Schlussanträgen folgt. Das heißt, die Möglichkeit, dass die Mindestlohnrichtlinie tatsächlich annulliert wird, ist durchaus gegeben.
Genau, die Möglichkeit ist gegeben. Wir sehen aber auch, sozusagen, dass es schon auch Argumente gibt, weshalb der EuGH dem auch nicht folgen könnte. Ne? Man ist jetzt schon nochmal ein Stück weit auch alarmiert natürlich, weil die Mindestlohnrichtlinie natürlich ein ganz klares Signal in Richtung eines sozialen Europas ist. Ne? Das war ja auch ein wesentliches und zentrales Projekt auch der von der Leyen-Kommission. Das muss man schon sagen. Und jetzt sozusagen, wenn der EuGH jetzt dem folgen würde und die Mindestlohnrichtlinie vollumfänglich für nichtig erklären würde, wäre das meiner Sicht auch ein politisches Signal, was in die falsche Richtung gehen würde. Das muss man immer noch mitdenken. Jetzt mal losgelöst von dieser politischen Dimension gibt es aber auch rechtlich durchaus auch Argumente, weshalb man sagen kann, naja, so wird es vielleicht der EuGH am Ende auch nicht sehen. Der Generalanwalt hat sich ja eben darauf gestützt, dass die EU keine Kompetenz haben soll, um Entgelt zu regeln. Und das ist auch so in den Grundlagenverträgen angelegt. Ne? Ist natürlich ein bisschen auch, was dahinter steckt, ist natürlich auch der Gedanke, dass dafür eben auch die Sozialpartner zuständig sein sollen und nicht so der Staat unbedingt. Nun ist aber so, wenn man sich anguckt, die Mindestlohnrichtlinie, die hat ja keinen großen Regelungsgehalt. Man hat ja dieses Problem gesehen und auch diese Ausnahme, diese Bereichsausnahme und hat dann lediglich Kriterien definiert, mit denen ein Mindestlohn auch festgelegt werden soll. Also wir haben ja in Deutschland eine Mindestlohnkommission, die den Mindestlohn nach einer vorhandenen Entgeltstruktur in der Arbeitswelt und weiteren Kriterien dann eben festlegt. Und welche Kriterien man nutzt, das ist ja jetzt nicht gleichbedeutend mit der Festlegung von Entgelt. Also hier hätten wir durchaus sicherlich auch Spielraum, dann auch eine Bewertung auch anders vorzunehmen. Aber trotzdem heißt es eben jetzt müssen wir mal genau hingucken und soweit wir wissen, soll im Mai da eine Entscheidung gehen vom EuGH, also gar nicht mehr so lange hin. Und dann werden wir mehr wissen, wie es da quasi mit dieser Mindestlohnrichtlinie auch weitergeht.
Daniel, dann haben wir noch ein letztes, nämlich eine neue EU-Richtlinie zur Schaffung eines EU-Behindertenausweises.
Genau, das zu guter Letzt noch kurz mitgebracht. Unionsweit gültiger Behinderten- und Parkausweis, der jetzt entsprechend kommen soll. Dazu gab es jetzt 2 neue Richtlinien. Das hat durchaus für viele Menschen eine Bedeutung, denn die Statistiken zeigen, 27% der EU-Bevölkerung über 16 Jahre hat eine Behinderung. Das sind etwa 100 Millionen Menschen in der EU. Also ganze Menge. Und mit dem EU-Behindertenausweis wird die Mobilität von eben Menschen mit Behinderung über die Staatsgrenzen hinweg dann erleichtert, jedenfalls für Kurzaufenthalte. Und Nachteilsausgleiche, die es bei Behinderungen gibt, können dann eben gleichberechtigt auch in anderen EU-Staaten in Anspruch genommen werden. Das können ermäßigte Eintrittspreise sein, es können Nutzung barrierearmer Parkplätze sein und so weiter und so fort. Die Richtlinien müssen aber noch von Ländern umgesetzt werden. Dafür haben sie 2,5 Jahre Zeit. Dauert also noch mal ein bisschen, aber immerhin ein Schritt mehr in Richtung eines inklusiven Europas.
Und damit wären wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei Daniel Lava und Ernesto Klingel. Dankeschön, ihr beiden.
Vielen Dank.
Danke, Marco.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns am besten per E-Mail systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte per E-Mail einsenden. In die Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2 und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.